Manik? Klingt nach einer echten Type.
Du hast einen Expressbrief geschickt. An Brian?
Haare im Thunfisch, ein ALF-Podcast.
Shana will ich nicht. Ich möchte Batman.
Will ich, glaub, meine Hand ist gebrochen. Lass mal sehen. Nein, ich denke, da ist nichts. Vielen Dank, Professor Röntgen.
Hier sind Illustrierte und ein hübsches Puzzlespiel. Es ist kaputt.
Hallo da draußen, hier sprechen zu euch Bob Hope und Steve Allen aus dem Jenseits. Nee, das ist auch wieder totaler Quatsch. Wer denkt sich hier diesen Scheiß immer aus? Hier ist der Lars. Brian, bist du da?
Ja, bin da. Ja,
wunderbar. Wie geht's dir?
Man könnte uns langsam umbenennen in Rentner-WG. Ich hab Schulter. Weil, wenn ich jetzt die Rückfrage stelle, wie es dir geht, du bist ja auch nicht 100% frisch. Ich hab mir vor zwei...
Also wir hängen diese Woche in den Seilen, oder?
Das ist ganz furchtbar. Schlimm. Ich wachte um 5 Uhr morgens auf und wollte aufstehen und dachte mir, au, was ist denn mit der Schulter? Ja, das Alter. Aber ansonsten ist alles toll, denn wir reden über ALF, dann ist immer alles toll.
Richtig. Und heute ist ja auch wieder Zuhörendenpost dran, ne? Also die Mails, die man uns so geschickt hat.
Yippie!
Sven aus Ingelheim hat uns mal wieder geschrieben, und zwar diesmal zu Eine schöne Bescherung. Er schreibt, der Eggnog wird klassischerweise wohl mit Rum oder Brandy gemacht und beim Eierlikör, wie wir ihn hierzulande kennen, nimmt man einen Getreidebrand als alkoholische Komponente. Ah ja. Das hat mich jetzt wieder total getriggert und ich habe mich auf Internetrecherche begeben und habe auf weinfreunde.de eine schöne Gegenüberstellung von Eggnog und Eierlikör gefunden, lieber Sven. Ich zitiere, geschmacklich gehen Eierlikör und Eggnog auf jeden Fall in die gleiche Richtung, jedoch sind es zwei ganz unterschiedliche Drinks. Der Eggnog fällt unter die Kategorie Cocktails und weist die Besonderheit auf, dass er sowohl kalt als auch warm ins Glas kommen kann. Der Eierlikör, auch unter dem Namen Advokat mit C und Doppel-A oder Advokat, wie normal im Deutschen geschrieben bekannt, ist dagegen ein Likör, dessen Inhaltsstoffe die Europäische Spirituosenverordnung genau beschreibt. Klassischerweise wird der Eggnog mit Rum oder Bourbon als Leitspirituose gemixt. Es gibt aber auch Varianten mit schottischem Whisky oder Cognac. Dagegen bezieht der Eierlikör seinen Alkohol aus einem Getreidebrand. Ah, Sven, du hast recht. Im besten Fall. Oder landwirtschaftlichem Neutralalkohol. Ansonsten kommen in einen Eierlikör nur noch Eigelb und Eiweiß sowie Zucker oder Honig. So, ich denke, jetzt haben wir das abschließend geklärt, oder Brian?
Ja, wie immer sehr interessante Fakten. Ich habe da auch noch so ein Side-Fact. Es gibt einen Song von Helge Schneider, der heißt Eierlikör. Also er heißt nicht wirklich, er heißt, der Song heißt Der Sensenmann, aber in Klammern Eierlikör. Von dem Album Es rappelt im Karton.
Das ist ein kleines Hörspiel sogar. Ne?
Ja, also, genau.
Eierlikör.
Ja, genau. genau das. Genau das.
Ich bin ja auch nicht der Sensenmann, Frau Schneider. Auf Wiedersehen und danke. So, zurück zum Sven. Genau wie du, Brian, liebt Sven es, wie sich der Gag mit den Eiern über die ganze Folge hinzieht. Und ein Lieblingszitat von ihm ist, ich krieg den Krummstab schon wieder hin, aber ich nehme ihn mit in die Werkstatt. Und dann später, der Baum dürfte im Frühling fertig sein, aber rufen Sie vorher an. Und mich persönlich, Brian, zerreißt sie auch immer an der Stelle, wo ALF sagt, hier ist ihr Abschnitt. Ja. Oh, herrlich. Danke, Sven, für deine Mail.
Ja, vielen Dank.
Dann hat uns die Katja, also die Tattoo-Katja unter unseren Katjanen, nochmal geschrieben, dass ihr auch die Unterschiede zwischen der Hörspielreihenfolge und der Reihenfolge der TV-Folgen aufgefallen sind. Und zwar die Reihenfolge, in der wir sie jetzt besprechen. Ne? Und das ist ihr anhand der Spargelspitzenfolge aufgefallen, dass sie sich immer dachte, Mann, die fehlt ja bisher im Podcast. Ja, also ganz ausführlich, liebe Katja, haben wir das ja in der letzten Folge in der Fernsehfamilie besprochen. Fast ein bisschen zu ausführlich, aber naja, es ist ja so mein innerer Monk, dass ich das immer ganz genau wissen muss. Und dann auch ventilieren muss in die Gemeinde. Ja. Und dann hat uns der Stefan nochmal geschrieben, ich zitiere, die Wenn Schwiegermutter kommt, HIT-Folge bekommt von mir 110 von 100 Punkten, brillant, klatscht in die Hände. Vielleicht auch gerade wegen des Videotheken-Gags. Also Brian, dein Humor hat hier offenbar beim Stefan verfangen.
Sehr danke, gut. Danke, danke. Ehrt mich sehr, vielen Dank.
Ich hab übrigens was vergessen, was der Stefan mir vorher schon mal geschrieben hatte. Der Stefan war das nämlich auch, der mir geschrieben hatte, dass es von 1996 bis 2004 in der Warner Brothers Movie World Germany eine Attraktion namens Gremlin Invasion gab, wo Alf auch eine Rolle spielte. Er war da ziemlich oft drin, der Stefan, und konnte mir den Inhalt exakt wiedergeben. Ich zitiere mal. Nach dem Betreten der Attraktion ging es erstmal in eines von mehreren Kinos. Hier wurden, moderiert von Sandra Bullock, Outtakes aus Filmen gezeigt. Zum Schluss wurde dann, wie geplant, in ein Studio geschaltet, wo gerade eine neue Folge von Alf gedreht wurde. Dieser war dabei, Lucky als seinen Imbiss vorzubereiten. Der Kater entwischte aber und flüchtet in einen Schrank. Alf griff dann in diesen Schrank und hatte plötzlich einen Gremlin in der Hand. Laut Story der Attraktion ist das ganze Studio von Gremlins überrannt worden und das Kino wurde dann in Anführungsstrichen evakuiert. Nach diesem Film ging es in die eigentliche Attraktion. Man fuhr in Fahrzeugen durch das Studio, in welchem es nur vor Gremlins wimmelte. Der Leiter dieser Rettungsaktion war Alf, der auch während der Fahrt mehrmals als Animatronic auftauchte. Er war zusammen mit Gizmo in einer Steuerzentrale in der Station, zwischenzeitlich in einem Gefängnis, weil er selbst gefangen genommen wurde, erledigte am Ende die Gremlins und hatte dann in der Schlussszene nochmal seinen großen Auftritt. Da saß er in einem alten Feuerwehrwagen am Steuer, Gizmo stand vorne auf der Motorhaube und Alf sagte, geschafft, entkommen, erledigt, null Problemo. Aber ohne euren ollen Alf wärt ihr jetzt Rattenfutter. Das alles hat mir der Stefan geschrieben. Ey, Stefan, vielen, vielen Dank. Er hat übrigens noch hinzugefügt, interessantes Detail, Alfs Rolle übernahm im australischen Original, also Warner Brothers Movie World Gold Coast, Beetlejuice.
Also Michael Keaton?
Genau, ja.
Aha. Oh, ich war gerade kurz ein bisschen, sorry, es sind die Schmerzen.
Aber das wäre eine gute Frage, ob denn auch wirklich Michael Keaton für diese Aufnahmen, die man für die Attraktion brauchte, ob man da wirklich Michael Keaton nahm oder ob da immer ein Schauspieler rumrannte im Beetlejuice-Kostüm oder ob das eine Beetlejuice-Animatronic war. Das wäre natürlich jetzt hier noch zu klären.
Das kann der Stefan uns sehr gerne nachreichen, weil das würde mich auch interessieren.
Richtig.
Jawohl.
Also vielen, vielen Dank, Stefan. Und lieber Brian, wir haben eine Mail aus Australien bekommen. Uns schreibt tatsächlich ein Adam oder Adam aus Sydney.
Ich dachte gerade, uns hätte Michael Keaton geschrieben.
Ja, da warten wir nächstes Mal dann. Adam schreibt, ich bin ein riesiger Alf-Fan und habe die Serie von klein auf geschaut. Und die Hörspiele zum Einschlafen zu hören, ist für mich zur Religion geworden. Vor 10 Jahren habe ich von meinen Freunden einen MP3-Player geschenkt bekommen mit allen Alf-Hörspielfolgen. Ein Jahr später bin ich nach Australien gezogen und der MP3-Player war das erste, was ich eingepackt habe. Meine Original-Hörspielkassetten und die ALF-DVD-Kollektion sind in Deutschland eingelagert. Mittlerweile bin ich 41 und ALF begleitet mich noch immer. Wann immer ich nicht schlafen kann, wird der MP3-Player rausgeholt und ich höre ALF. Die einzige Folge, die mich wach hält, ist Schluck auf Marke Melmack. Ab und zu überkommt es mich und ich google Alf und vor ein paar Tagen tauchte euer Podcast auf. Ich war schockiert. Ich glaube, unterbewusst dachte ich, ich bin der letzte lebende Alf-Fan. Ich habe dann die erste Podcast-Folge gehört und beschlossen, nicht alles sofort durchzuhören, sondern alle paar Tage eine Folge zu genießen. Daher habe ich erst 5 Folgen gehört, obwohl schon 13 live sind. Und glaubt mir, wenn Schwiegermutter kommt, ist meine absolute Favorite-Alf-Folge. Und ich kann es kaum erwarten, eure Podcast-Folge dazu zu hören. So, ich schnappe mir jetzt mein Kräuterduftkissen und schaue mir eine Folge Alf an. Macht weiter so, ihr seid großartig. Schreibt uns der Adam aus Sydney.
Kräuterduftkissen? Was zur Hölle sind Kräuterduftkissen? Nicht zu sehr vertiefen. Aber ist dir schon mal aufgefallen, Lars, dass sehr viele Zuschriften das thematisieren, dass die Menschen denken, ach, ich dachte, ich bin der Einzige, der das irgendwie noch guckt oder so? Ja. Oder ist das jetzt nur so ein...
Nein, mir ist es auch aufgefallen. Und ich finde es schön, dass wir es irgendwie über den Podcast geschafft haben, die Leute ein kleines bisschen zueinander zu bringen. Also, dass wir jetzt wissen, dass wir nicht alleine sind, ist ja schon mal ein großer Fortschritt.
Oh ja, 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 das also.
Ja. Aber ich freue mich allein, eine Mail aus Australien zu bekommen, Brian.
Ja.
Wir wussten ja schon, dass wir auch ein paar Hörer in der Schweiz haben zum Beispiel. Das sagen ja unsere Statistiken. Wir wissen, dass es wohl auch eine signifikante Anzahl an Zuhörenden aus Brasilien gibt, warum auch immer. Aber jetzt Australien und neulich war ja auch Großbritannien und so weiter. Also ich finde das einfach toll, dass wir rund um den Globus gehört werden. Also schöne neue Technikwelt. Ich finde das toll.
Hauptsache nicht Brave New World.
Richtig. Ich bin Sru. Ich bin komplett durch.
Mit Programm sowie körperlich?
Also ich habe noch vergessen, die Katja hatte uns auch noch geschrieben, dass ihre beste Freundin Barbara, die uns ja auch schon mal geschrieben hatte und ja, die für Katja, ja, das ist, was du für mich bist, Brian, ne? Dass ihre Freundin.
Ich bin deine Barbara. Genau.
Dass ihre Freundin Barbara kürzlich geheiratet hat und dass Alf auf der Hochzeitsfeier auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Ah, welches Lied da wohl angestimmt wurde? Ich kann es mir denken. Auf jeden Fall alles Liebe, Barbara, für dich und deine weitaus bessere Hälfte von uns aus hier. Ja, so, aber jetzt Zuhörendenpost. Ich bin durch. Brian, was beschnacken wir heute?
Wir beschnacken mit den besten Wünschen aus dem Jenseits, aka I've got a new attitude. Oh. Wobei du vielleicht über den englischen Titel ein bisschen was recherchiert hast. Ich habe da versucht, was zu interpretieren, aber bin mir noch nicht so ganz sicher. Die Erstausstrahlung in Deutschland war am 12.04.1988 und die Erstausstrahlung in den USA am 2.02.1987. I've got a new attitude ist ein Song von Patti LaBelle, die man, glaube ich, kennt von Ring My Bell. Den Song von ihr kenne ich nicht, aber ich kenne den anderen.
Okay. Ja, ich bei mir klingelt da auch nichts. Also die Bell hat bei mir nicht geläutet an dieser Stelle.
Ja, I've got a new attitude. Was, ja, vielleicht kriegen wir das im Laufe der Folge noch raus. Wir bekommen da gerade so ein paar Ideen, was das heißen könnte, aber wir springen einfach.
Ah, mal. Du meinst der Bezug zur Folge, welcher Bezug das jetzt
ist? Ja, genau.
Ja. Mhm.
Genau. Das
zum Inhalt. Tja.
Ich habe da so ein paar seichte Ideen. Vielleicht kommen wir dagegen Ende hin. Gönne. Denn das, was im Intro passiert, entspricht so gar nicht, wenn es in Richtung Alf geht, I've got a new attitude. Und ich glaube, ich weiß jetzt auch, auf was der Titel anspielt, aber dazu später mehr. Wir sehen das Wohnzimmer der Tanners. Kate und Willy schleppen Kartons. Wir lernen, dass Dorothy scheinbar eine Wohnung gefunden hat. Willy fragt sich, wie Dorothy das alles in der neuen Wohnung unterbringen will, die scheinbar doch sehr klein ist. Und Kate antwortet trocken, und dann hast du noch niemals in ihre Handtasche gesehen. ist ein netter Gag zum Anfang, aber dann kommt unser liebster Außerirdischer, der auf der Couch sitzt, sich Notizen macht und sagt, ist das schwer? Und Willy antwortet, nicht schwerer als die anderen Kartons, bei denen du uns zugesehen hast. Und dann haut er noch einen drauf. Würdest du bitte diese Briefmarke für mich anlecken? Würdest du das bitte selber machen? Nicht mit Schokoladenresten auf der Zunge. Und also hier haben wir wieder das klassische Alf-Verhalten. Er ist faul, er ist unverschämt, denn wo hat er denn die Schokolade nur her, Lars?
Ja, die war nämlich nicht für ihn gedacht.
Sagt er da nicht aus, du, das war eine ganz komische Geschichte, die habe ich hinter deinem Schrank gefunden.
Ja, da gibt es tatsächlich ein paar übersetzerische Ungenauigkeiten bei der Schokolade. Erstens darf das Wort Chocolate nicht immer mit Schokolade übersetzt werden. Ne? Man denke an das berühmte Forrest Gump Zitat. Und so ist es auch hier. Es sind schlichtweg Pralinen, die er gefunden hat. Und zweitens hat Alf die Pralinschachtel nicht hinter dem Schrank gefunden, im englischen Original, sondern hinten im Wandschrank. Back of the closet. Also nicht hinter dem Schrank, sondern hinten im Schrank.
Ja, das macht natürlich Sinn. Wer würde denn, und da gehen wir direkt weiter, wer würde denn ein Valentinstagsgeschenk, und wir lernen, dass es bald Valentinstag ist, denn sonst hätte ja Willy das nicht in the back of the cupboard versteckt. Wer würde das denn hinter dem Schrank verstecken? Da wird's ja noch staubig.
Ja gut, wenn du einen Außerirdischen, einen Gefräßigen darüber hinaus im Haushalt hast, dann kommst du vielleicht auf, sagen wir mal, kreative Verstecke. Aber ja, ich glaube, das ist hier einfach ein Übersetzungsfehler.
Das denke ich auch.
Und Willy aber Maas, zum Knuffeln ist ja wieder mal Ganzkörper-Alf auf dem Sofa, oder? Also ja. Da ist ja wieder nicht Michu drin, sondern in der Pose ist das ja immer auch die Hand Paul Fuskos, die ihn da weiterhin spielt.
Ja.
Und ich liebe ihn einfach, weil er so was Kuscheltierartiges hat und mit diesen riesigen Füßen. Er ist einfach so knuffig. Herrlich.
Ja, aber für das nächste könnte man ihm tatsächlich wirklich eine Ohrfeige verpassen.
Ja.
Willy hält ihm natürlich eine Standpauke. Du hast keinen Respekt vor Eigentum. Lalala. So immer. Kate will den Mediator machen. Oh, sieh mal, er hat die zweite Lage gar nicht entdeckt. Doch, aber ich habe sie nur angeleckt.
Oh Gott, ja.
Das ist der Gipfel, der Unverschämtheit. Das erinnert mich an einen Jugendfreund von mir. Das war auch so ein komplett egoistisch veranlagter Mensch. Wenn wir Partypizza bestellt haben, damals so mit 16, 17, der hat sich Pizzastücke genommen, hat sie tatsächlich angeleckt und hat sie sich auf den Teller geworfen, damit sie kein anderer isst.
Ja, Revier markiert, auf jeden Fall.
Ja, ja, und hat dann einmal drei Stücke wirklich liegen lassen und wir haben ihn gezwungen, sie zu essen.
Oh.
Weil.
Ja, das hat er verdient.
Ja. Und der Epilog schließt mit, der Prolog schließt mit Kate, die nach der Information, dass alle Pralinen schon angelegt sind, sie fallen lässt und Alf ganz trocken sagt, toll, jetzt kann sie gar keiner mehr essen. Es ist der klassische Alf.
Aber wie sie so sofort fallen lässt,
ja.
So aus dem Stand, das hat mir auch sehr gefallen. Großartige Situationskomik.
Da werden wir noch zu ein paar Sachen kommen. Und auch, dass Willy mal wieder etwas präsenter ist. Aber springen wir doch mal in Akt 1.
Richtig. Wohnzimmer 2 heißt es bei mir, um dich zu verwirren.
Danke. Bei mir, diesmal hab ich die Locations nicht in die Aktbeschreibung genommen, sondern habe sie direkt einfach drunter geschrieben, um mich nicht zu verwirren. Alf sitzt am Tisch, schreibt irgendwas. Die Tanners sind immer noch dabei, Großmamas Kram zusammenzusuchen. Brian kommt mit einem Paddel ins Zimmer und seine Mutter sagt, gib mir das.
Das ist ein Luder. Was für ein Luder.
Du hast den Katzenklopfer vorher vergessen.
Ja.
Und da geht's grad weiter, wie es im Prolog losging. Ey, ist das etwa ein Katzenklopfer? Das ist ein Ruder. Was für ein Luder?
Ja, einigermaßen kreativ im Deutschen. Im Englischen ist es auch nicht deutlich lustiger, weil Paddelruder heißt ja Oar im Englischen. Und da entgegnet Alf dann Or what? Ja, oder was, ja. Also da geht's um die lautliche Ähnlichkeit von Or, Ruder und Or, oder. Na gut.
Das ist ja fast wie Doctor Who. Who are you? I'm the Doctor. Doctor Who.
Genau.
Das ist ähnlich. Der kleine Brian fragt natürlich, warum Großmama so ein altes Paddel aufhebt. Und Kate erzählt die Geschichte, wie sich die Großeltern kennengelernt haben. Und sie waren paddeln auf einem See. Und Alf ruft vom Tisch, und dafür brauchten sie einen Katzenklopfer?
Ja.
Es ist.
Ja. Cat Stretcher.
Cat Stretcher. Oh boy. Und wir lernen auch, dass, ich will jetzt auch nicht zu viel reden, wir lernen auch,
nicht.
Dass Alf scheinbar, ja doch, die Folge ist noch lang, ich werde noch genug reden. Wir lernen auch, dass Alf scheinbar an diverse Menschen Schinken schicken möchte. Und da kommt mein erster Lieblings-Willy. Ich glaube, es ist mein erster Lieblings-Klaus Nitzer. Wieso möchtest du dem Präsidenten einen Schinken schicken? eigentlich bin ich in der Folge recht textsicher, aber er sagt sowas wie, es sieht immer so hungrig aus im Fernsehen.
Er guckt immer so hungrig aus der Wäsche.
Er guckt immer so hungrig aus der Wäsche, genau. Er braucht keinen Schinken, er hat genug zu essen.
Der Präsident ist zu der Zeit Ronald Reagan, das fügen wir vielleicht noch hinzu. Das haben wir ja auch schon mal bei Großer Mann, was nun erörtert.
Mhm.
Kurze Zeit später wird er ja 1988 durch George Bush Senior ersetzt. Aber im englischen Original ist es überhaupt kein Präsident, dem er einen Schinken schickt, sondern er schickt einen Schinken an Sally Field. Die Schauspielerin. Und Brian, die kennen du und ich jetzt ja auch. Also jetzt nicht persönlich, aber hey, Jagd auf die Poseidon, ein ausgekochtes Schlitzohr, Magnolien aus Stahl. Nicht ohne meine Tochter. Und natürlich aus Mrs. Doubtfire. Kennt jeder Sally Field.
Ich kann dir aktuell keinen Film sagen, wo ich sie gesehen habe, aber ich sehe ihr Gesicht vor mir. Ich sehe es tatsächlich vor mir. Das ist ja noch besser. Wieso möchtest du Sally Field einen Schinken schicken?
Und der Schinken soll sein Valentinstag-Geschenk für sie sein. Hier haben wir also einen zweiten Hinweis darauf, dass dieser Tag unmittelbar bevorsteht.
Yes, und
im Deutschen mutet es ja fast progressiv an, für die 80er Jahre, dass Alf ein männlicher Melmac, dem Präsidenten, also einem anderen Mann, einen Valentinsgruß schickt. Also, fand ich interessant im Deutschen.
Ja gut, er ist ja auch eigentlich relativ politisch interessiert, was die amerikanische Politik angeht. Das hatten wir ja schon mal in ein oder zwei Folgen. Von daher ist das in der deutschen Übersetzung für mich jetzt nicht wirklich so absurd, dass er dem Präsidenten der Vereinigten Staaten einen Schinken schicken will.
Guckt so hungrig aus der Wäsche. Im Original als Entgegnung auf Willis Einlassung, dass er keine Schinken durch die Gegend schicken soll. Im Englischen sagt er, anyone could send shrimp. Also jeder kann Shrimps verschicken.
Oh. Und wir sind noch nicht mal mit dem Akt 1 durch. Und liebe Zuhörer, ihr merkt, hier ist ein Gag-Feuerwerk am Start. Also das
richtig. Zieht sich auch und das wird ja auch nicht besser, jetzt wo Großmutter Dorothy reinkommt.
Ha! Habe ich irgendwo ein Schild an mir kleben, auf dem steht, tretet mich? Noch nicht, aber das ist schnell erledigt. Willi, hol mal die Heftzange. Ha!
Ja, erinnert mich an den Hammerwitz aus der vorherigen Folge. Ah, ja. Gute Idee, ich hol schon mal den Hammer. Willi, hol mal die Heftzange.
Es ist großartig. Großartig. Ich hangel mich jetzt einfach weiter an diesen, also für mich war es in der Folge wirklich ab und zu dauerfeuerartig, was da losging.
Stopp.
Ich stoppe.
Als Dorothy reinkommt, ist im Deutschen wieder so ein Übergangströter zu hören, ein aufsteigendes. Und das findet sich nur in der deutschen Fassung. Ich hatte das bei den fröhlichen Ferien schon mal erwähnt, wo Alf das Messer da in der Hütte der Hillbillies findet, dass da auch so ein Soundeffekt reingeschnitten wurde. Also das hat man im Deutschen gemacht und im Englischen fehlt das total. Auch zum Beispiel, als in der Pizza-Folge Alf das Fenster auf die Pfoten fällt. Da gibt's im Deutschen auch einen Soundeffekt, der im Englischen fehlt. Also irgendwie meinte man im Deutschen, noch gewisse Situationen mit Soundeffekten zu untermalen. Ist mir bei der Gelegenheit mal wieder aufgefallen.
Aber gerade der Soundeffekt bei in der Nacht, in der die Pizza kam, als ihm das Fenster auf die Finger fällt, der untermalt das Ganze doch noch so schön.
Screwball. Ja, aber stumm ist das auch total lustig.
Ja, durchs Puppenspiel wieder. Die rechte Puppenhand der Linken entgegenwedelt.
Ja, weil man kann ja auch nichts hören. Das Fenster ist ja zu. Ich glaube, das ist gerade der Gag. Oder beziehungsweise ist es ja gerade zugegangen. Etwas ruckartig auf die Flossen. Aber gut, wir sind ja jetzt gerade bei einer anderen Folge.
Ja, ist richtig. Denn wir lernen, dass Dorothys Wohnung noch nicht fertig ist. Die Maler sind offenbar nicht fertig und sie wird dann eben über Nacht bei den Tanners bleiben müssen. Da kommt das nächste Alf-Trommelfeuer. Wo sind die guten Nachrichten?
Ja.
Schickt diesen Widerling auf sein Zimmer.
Genau. Dorothy ist nach wie vor die einzige aus der Familie, die Alf wirklich durchgehend beleidigt. Ja. Gartenzwerg, Mistvieh, send that thing to its room. Obwohl man ihr zugutehalten muss, sie akzeptiert Alf auf ihre Weise mittlerweile als Familienmitglied. Schließlich sagt sie, well, fine, tell him the truth. We have an alien.
Ja, genau.
Sie sagt we. Wir haben einen Außerirdischen.
Ein Huhn? Wie kommst du denn? Man muss noch ein bisschen vor, denn Dorothy ruft nach draußen, das Huhn, sie können jetzt reinkommen, das Huhn ist jetzt im Garten. Welches Huhn? Und sie erzählt von einem Herrn, ich will jetzt seinen Namen noch nicht vorgreifen, weil das ist auch wieder ein Mörder-Gag und ein neu eingeführter Nebencharakter, den ich persönlich sehr, sehr mag.
Ich mittlerweile auch.
Ach, wunderbar. Du hast ihm erzählt, also ein Mensch in diesem Wohnkomplex, wo Dorothy wohnt, hat ihr ein bisschen was geholfen und dieser Kerl hat darauf bestanden, mir beim Umzug zu helfen und Kate sagt, du hast ihm gesagt, wir haben einen Huhn im Haus. Gut, sag ihm die Wahrheit, wir haben einen Außerirdischen.
Ja. Und dann Kates Gegacker, das ist im Deutschen wie im Englischen gleichermaßen herzerfrischend. Ich kann mir das 100-mal anhören. Ich brauche das als Klingelton.
Schön.
Und dann kommt er endlich rein.
Ja. Hi, schöne Wiese. Und Willy, guten Tag, Herr Schönewiese. Und der Neuankömmling, ich sage seinen Namen noch nicht, denn der ist nämlich immer noch in den Gag verpackt. Nein, ich meine Ihren Rasen, eine wirklich schöne Wiese. Und Willi, wir haben ihn nicht, ich dachte schon, Sie heißen schöne Wiese. Nein, das wäre etwas albern. Mein Name ist Mr. Diebe.
Übrigens, die Rasenart heißt im Englischen High Fescue.
Oh.
Und High kann eben auch ein Vorname sein, ist nämlich die Abkürzung für Hiram, glaube ich. Und Fescue, das heißt im Deutschen wiederum Wiesenschwingel. Da musste ich ein bisschen lachen. Ich kann das nicht sagen, ohne zu lachen. Ich weiß nicht, was Wiesenschwingel ist. Auf jeden Fall irgendeine Art von Futtergras. Also Tiere können das auch essen. Ja, gut für Lucky, wenn er mal wieder einen Brocken hat. So, ja, der Herr Schönewiese heißt eigentlich Wizard Deaver.
Und ich die Natana.
Genau. Und warum der Name Wizard Deaver komisch ist, das wird in der deutschen Fassung nicht abschließend geklärt. Weil Wither, ne, Doppel-Z, also nicht TH, wie ich immer dachte, Wither, sondern Wither, kann je nach Kontext super oder geil heißen. Das ist der geile Diva. Oder eine geile Diva.
Mein Gott. Das ist ja die Kirsche auf der Torte für das, was danach dann noch kommt.
Ja.
Wenn das wirklich der geile Diva ist. Denn er hat scheinbar Avancen in Richtung Dorothy. Sie haben noch nichts dagegen. Sie haben noch nichts dagegen, wenn ich ihrer Mutter beim Umzug helfe. Nein, sie haben auch nichts dagegen, wenn ich direkt nicht einziehe.
Er und muss sich Hals über Kopf in sie verguckt haben. Das lässt sich nicht anders erklären.
Und aus dem und dann kommt dieses Furztrockene von Anne Mira. Ich schon. Auch sehr schön.
Sie ist wieder großartig.
Ja, oh ja. Und
aber Brian.
Da kommen noch welche. Oh, ja.
Brian. Gaststar-Alarm. Wizard Diva verkörpert von Schauspieler und Comedian Paul Dooley. Er hat in vielen Filmen mitgespielt, zum Beispiel in Vier irre Typen, Wir schaffen alle, Uns schafft keiner von 1979, neben Dennis Quaid, in Hairspray 2007, in Das darf man nur als Erwachsener 1984 als Vater von Molly Ringwald und als Vater von Julia Roberts in Die Braut, die sich nicht traut. Aber ein richtiges Fleißbrötchen war und ist er fürs Fernsehen. Die Liste der Serien, in denen er Gastauftritte hatte, ist schier endlos. Hervorheben möchte ich deswegen einfach nur seine Mitwirkung in Star Trek, Deep Space Nine. Da hat er nämlich Garaks Vater Annabrin Tain verkörpert. Ach so, ja, jo. Und in Disneys Cars spricht er Sarge, diesen Army Jeep. Und mir ist er das letzte Mal bewusst aufgefallen in dieser unsäglichen 9. Staffel von Scrubs. Da spielt er einen Patienten. Also, sehr, sehr fleißiger Mann.
Ich sehe gerade, der hat in einer Folge Modern Family mitgespielt. Und der gute Mann ist geboren 1928 und lebt immer noch. Also, er ist 97 geworden dieses Jahr.
Alles Gute von hier aus. So. Ja,
von mir auch ein Gruß.
Dann haben wir einen Gaststar schon mal abgehandelt. Kommt ja nachher noch einer.
Da bin ich gespannt, was du ausgegraben hast. Wahrscheinlich werde ich mir wieder an die Stirn klatschen und sagen, oh mein Gott, natürlich der. Ja, bevor wir aber zu meiner Stirnklatscherei kommen.
Wo hat Großmutter Dorothy Wither eigentlich kennengelernt? Das wollen natürlich Willy und Kate auch wissen.
Unter ihrem Spülbecken.
Genau. Und wie in der Folge, wenn Schwiegermutter kommt, tanzt man mal wieder um das Wort Garbage Disposal rum. Weil im englischen Original hat Wither Dorothys Müllzerkleinerer unter der Spüle repariert. Und im Deutschen redet sie einfach nur vom Siphon.
Ah, ja, genau. Aber da sind wir ja wieder so diese Kitchen Sink Müllzerkleinerer, die gab's ja zu dem Zeitpunkt in Deutschland nicht.
Und die sind oder auch, zumindest konnte man nichts damit anfangen. Also ja, ich habe das, glaube ich, zum allerersten Mal in irgendeinem Horrorfilm gesehen, wo der eine Rolle spielte. Also ich würde sagen, in den 80ern war das auf jeden Fall noch nicht in der deutschen Wirklichkeit angekommen, dass man zumindest in den USA solche Müllzerkleinerer hatte. Und in Deutschland hat man sehr, glaube ich, nach wie vor nicht.
Ja, stimmt. Wir haben doch
das wollen wahrscheinlich die Stadtwerke nicht, keine Ahnung.
Ja, nee, das frisst viel zu viel Strom. Wir haben da, wir springen da gerade jetzt aber ein bisschen her, hin okay. und her, her und hin. Whizzer packt sich dann einfach noch den Karton, nachdem Dorothy sagte, ich hätte schon was dagegen, wenn sie mit einziehen. Und ich nehme mir dann einfach noch einen Karton, verschwinde wieder. War nett, sie kennenzulernen. Ich hoffe, sie kommen zu unserer Hochzeit. Ja.
Er hat großartige Sätze.
Ja, oh, ja, ja, oh, da kommen.
Toll
da
eingeführter kommen. Nebencharakter, ihm einfach so tolle Gags zu schenken.
Ja.
Das macht ihn sofort sympathisch.
Und danach kommt, sagt dann Kate, oh Mami, das ist ein reizender Mann, was ihn kennengelernt unter meinem Spülbecken. Hat man sie von
genau, da war das richtig.
Genau, genau. Und natürlich darf in dieser Folge, die, wie ich finde, mit in die Top 5 gehört, die so vollgepackt ist, mit fantastischen Gags, mit denen keiner rechnet, Alf in der Durchreiche mit einem Schinken. Sag mal, hat Bob Hope noch Zähne? Ja. Und Willi sagt, Alf, es reicht. Stimmt. Ein Mann in seinem Alter sollte keinen Schinken mehr essen.
Klären wir vielleicht noch ganz kurz, wer Bob Hope ist, beziehungsweise bitte, war. Ja. Zählte über Jahrzehnte zu den beliebtesten Komikern in den USA. Und beachtlich finde ich, dass seine Karriere im Showgeschäft fast 80 Jahre andauerte und dass er insgesamt 19 Mal durch die Oscar-Verleihung führte. Bis heute ist das Rekord.
Wow, das ist wirklich. Uiuiui. Das muss man erstmal einer nachmachen, wa?
Richtig. Schalten wir rüber in Wohnzimmer 3, weil da sind wir plötzlich, glaube ich, am Abend. Wir sind jetzt mittlerweile, es ist die Sonne ist untergegangen und es ist dunkel.
Ja, genau. Da kommt auch wieder was ganz, ganz Tolles. Also auf der Couch sitzen, warum habe ich das nicht mehr im Kopf? Auf jeden Fall sitzen Dorothy und Kate auf der Couch. Vielleicht auch noch Lynn oder Brian, keine Ahnung, weiß ich gerade nicht. Das ist aber auch nicht wichtig gerade für die Szene. Denn Willi und Whizzer kommen durch die Tür und Willi erzählt irgendwas, dass er sich gerade herzlichst über einen Scherz amüsiert hat.
Einen
Entenwitz. Den Whizzer erzählt hat.
Ja.
Und Whizzer sagt, die meisten verstehen den Witz nicht. Dorothy auch nicht. Und da ist sie wieder. Da ist sie wieder. Ich habe ihn verstanden. Ich fand ihn bloß nicht komisch. Ja.
Und dann nähern wir uns so langsam dem Augenblick, wo Willi Whizzer wiedererkennt.
Das dauert noch ein bisschen.
Echt?
Okay. Erst kommt die Geschichte mit den Blumen.
Oh ja.
Oh Gott, ich bin so aufgeregt, weil das ist, ich schwanke noch, was meine Lieblingsszene ist. Ja. Und wie gesagt, Dorothy sagt, ich habe ihn verstanden, aber ich fand ihn nur nicht witzig. Und Whizzer antwortet natürlich, ich weiß und ich will es wieder gut machen. Und reicht ihr ein Blumensträußchen. Und Dorothy sagt, wenn sie damit meinen, sich für ihre direkte Art zu entschuldigen, na, dann bleibe ich lieber direkt und nehme sie da und die Blumen sind für sie. Und gibt sie Kate. Und Dorothy sagt, ich meinte ja nicht, dass ich sie nicht nehmen würde. Und Whizzer dreht sich um und sagt, also nehmen Sie sie. Und Willi steht da und sagt, teilt sie doch einfach auf.
Genau, Augsburger Kreide kreismäßig.
Ja. Genau, Kate stellt sie dann erstmal die Blümchen ins Wasser. Und dann kommt der Moment, wo Willi
Whizzer,
kann man das so heißen. Ah, das kommt später. Also in einer anderen Folge. Dann erkennt Willi, wer da bei ihm im Wohnzimmer steht. Denn genau,
aus dem Club in der Juniper Street. Wie hieß der noch?
Juniper Club.
Ich liebe so einen Scheiß.
Ja. Also offenbar ist Whizzer Diva ein sehr, sehr begabter Klarinettist. Was ich schön finde, ist, dass man da Willis Begeisterung für die Musik wieder merkt. Als er sagt, ich wünschte, ich könnte sie nochmal spielen hören.
Und als Willy Wither wiedererkennt, möchte Letzterer etwas tief stapeln, indem er sagt, bin kein Steve Allen.
Genau.
Und ich glaube, das müssen wir erklären.
Bitte, ich bitte darum.
Steve Allen war Comedian, der erste Host der berühmten Tonight Show, die es ja bis auf den heutigen Tag gibt. Und Musiker war er, Pianist, Komponist auch. Und er spielte gelegentlich auch in Filmen mit, zum Beispiel die Hauptrolle in der Benny Goodman Story. Und darum geht's. Benny Goodman spielte den größten Teil der Klarinette für den Soundtrack selber ein, mit Ausnahme der Eröffnungsszenen, in denen der junge Goodman beim Üben auf dem Instrument gezeigt wird. Und Goodman selbst konnte den Klang eines Amateur-Klarinettisten nicht mehr nachahmen. Und hier kommt Steve Allen ins Spiel. Steve Allen hat noch nie Klarinette gespielt und die quietschenden Versuche eines Anfängers waren das Einzige, was Allen auf einer Klarinette hervorbringen konnte. Und die Klarinette, die in den ersten Szenen des Films zu hören ist, wurde also tatsächlich von Steve Allen, dem Comedian, gespielt. Und im Rest des Films war es aber Benny Goodman selber. Und auf diesen Film nimmt Wither hier Bezug. Entschuldigung, das können die deutschen Zuschauer nicht wissen.
Auch auf die Gefahr hin, dass ich mich wiederhole. Grundsätzlich, wenn du solche Fakten recherchierst, Lars, wow. Respekt.
Gerne. Ja.
Zeigt aber so ein Stück weit, wie sich Filmemacher so Gedanken machen. Wir dürfen einen wichtigen Teil noch nicht vergessen. Denn wie kommen Sie denn auf diese Klarinettengeschichte? Dorothy hat von ihrem verstorbenen Mann, dessen Namen ich jetzt noch nicht nennen möchte. Er war offensichtlich auch Klarinettist. Denn Wither sieht die Klarinette und Dorothy sagt, nicht. Die gehörte nämlich meinem Mann. Auf dieser Klarinette werden sie nicht spielen. Wither geht natürlich wieder komplett voran und sagt, ja, ich bringe Dorothy eines Abends mal mit und dann veranstalten wir eine kleine Jam-Session. Und Willy ist natürlich vollkommen aus dem Häuschen. Und zum Schluss, da muss ich wieder High Props an Anne Mirra geben, weil der Dialog zwischen ihr und Wither ist wie folgt.
Jetzt kommt's.
Ich fange an mit Dorothy und ihr Zuhörenden könnt euch dann ableiten, wer ist. Welchen Abend? Heute Abend. Da habe ich zu tun. Ach, Kate ist auch noch mit drin. Was denn, Mami? Naja, wir müssen zum Beispiel die Blumen teilen. Was kommt aus der Küche?
Ha! Mein Lieblingsgag, mein absoluter Lieblingsgag in dieser Folge.
Und dann setzt Anne Mirra noch einen drauf.
Oh ja.
Und dann werden wir beide das Hühnchen schlachten.
Sehr gut.
Aber im Deutschen wie im Englischen wunderbar. Dieses einsilbige Ha aus der Küche.
Das ist wirklich super.
Oh. Und, oh, herrlich.
Und liebe Zuhörenden, es geht ja noch weiter. Wir kommen ja jetzt zu Akt 3.
Ja, wir gehen in die Küche.
Wir gehen in die Küche, wo Willy den Toaster repariert. Ich muss dazu sagen, Willy ist in, ich glaube, ich habe es vorhin schon gesagt, aber ich sag's nochmal. Willy ist in der Folge, er läuft zu Hochform auf.
Ja.
Willy sitzt in der Küche und repariert einen Toaster. Und Alf kommt rein. Irgendwann müssen wir mal zu einem Eishockeyspiel gehen. Und Willy sagt ganz trocken, ich werde mich um die Karten kümmern. Alf referiert dann kurz über das Eishockeyspiel. Und Willy zieht in dem Moment eine Gurke aus dem Toaster. Und da haben wir wieder den nächsten Dialog. Ein Stück Gurke? Nein, vielen Dank. Ich meine, warst du das? Ja. Und damit ist es erledigt. Nicht ganz, denn Kate kommt in die Küche und teilt Alf mit, dass sein Schinken zurückgekommen ist. Er hatte nicht ordentlich frankiert. Und da ist mir so, dass mir so eine Kleinigkeit aufgefallen. Als Willy sagt, gut, die drei Versandformen von Melmac für Porto, also für Päckchen, Fisch und Schinken, ja, drei Stück. Aber da ist so eine leichte Kritik von Willy, als er sagt, sowas verschicken wir auch nicht, wenn das Porto teurer ist als der Inhalt. Ja, habe ich so ein bisschen als Kritik an dem Postsystem irgendwie aufgefasst.
Entweder das oder es ist, ich glaube, Schinken. Ich weiß auch nicht, ob das ein Schinken ist, der einem Deutschen jetzt schmecken würde. Das Ding sieht eher so aus wie, ja, wie Spam, ne? Wie dieses Dosenfleisch, oder? Finde ich.
Ja, genau. Und die Firma, mit der ich das assoziiere, ist die Firma Tulip. Und da ist auch immer so eine, wenn man das aufmacht, da ist ja immer so eine Gelee-artige Masse drin. Entschuldigung.
Furchtbar.
Ich meine, ich esse sehr gern Fleisch, aber nein. Danke, ja. Irgendwo ziehe ich
da esse ich lieber die Gurke aus dem Toaster. Entschuldigung.
Ja. Und zwar ohne sie vorher mit der Zange rausgeholt zu haben, sondern direkt aus dem Toaster. Ja, und dann betritt Dorothy die Küche. Jetzt muss ich an mich halten, weil das...
Ja, ich weiß, was kommt. Entschuldigung.
Kate sagt... Oh, Mami, Wizard hat angerufen. Und Alf sagt, immer ran, Wizardmann. Dorothys Antwort, guten Tag, den meisten von euch. Und Alf, beziehungsweise die Puppe, schaut zu Willi und sagt, das würde ich mir nicht bieten lassen, Willi.
Ja. I wouldn't take that, Willy. Hello to most of you. I wouldn't take that, Willy.
Super. Großartig. Wer rechnet denn mit so einer Antwort? Ach. Das ist unglaublich. Unglaublich. Kate diskutiert dann mit ihrer Mutter, Wizard. Es klingt an, dass Mama Dorothy oder Omi Dorothy tatsächlich überhaupt kein Interesse hat, irgendwie auf eine Beziehung oder ähnliches. Und dann sagt Alf diesen folgenschweren Satz, sie möge es ihm verzeihen, aber er hat das Gefühl, sie hebt sich für eine Leiche auf. Was auch ziemlich frech ist.
Ja, sehr bös.
Und im Laufe des Gesprächs kommt dann... Gott, das ist so gut. Ich krieg das gar nicht mehr richtig zusammen. Also es läuft auf jeden Fall darauf hinaus, dass Alf einfach der Meinung ist, Dorothy sollte doch mal. Und dass er nicht der Einzige ist, der dieser Meinung ist. Denn er habe schließlich mit, und jetzt haben wir den Namen des verstorbenen Ehemanns von Dorothy Halligan, er habe schließlich mit Sparky gesprochen.
Ich hoffe, das ist wirklich nur ein Spitzname.
Er erklärt es dann natürlich, dass die Melmakis offenbar die Fähigkeit haben, mit den Toten zu reden. Was Willy ganz trocken kommentiert mit, das hast du bisher noch nie erwähnt. Und der komplette Satz ist, manchmal nach dem Essen saßen wir einfach nur rum und wenn es nichts Ordentliches im Fernsehen gab, unterhielten wir uns mit den Toten. Da sind noch ein paar messerscharfe Dinger dabei, aber die will ich jetzt gar nicht so ausbreiten.
Und die ganze Zeit, während er das erzählt, isst er diese Jellybeans.
Ja!
Es ist so süß.
Immer nach jedem Satz.
Also er beweist Dorothy ja auch noch, dass er mit Sparky besprochen hat, indem er den Kosenamen Sparkys für Dorothy erwähnt. Und dass er auch noch das Lieblingsgericht von Sparky kennt und so weiter. Arme Ritter mit Vanillesoße.
Genau. Oh, das hast du ihm gesagt. Und Kate, nein. Und ich weiß auch, dass er dich immer Dodo genannt hat. Oh, Dodo? Das ist...
Im Englischen sind es übrigens tatsächlich auch arme Ritter. Also French Toast ist ja die Entsprechung.
Ja.
Allerdings nicht mit Vanillesoße, sondern mit Bratensoße. Gravy.
Das ist ja widerlich.
Ja. Jedem sein Lieblingsgericht, nicht wahr?
Die Amerikaner haben einfach keine Esskultur. Arme Ritter mit Bratensoße. Das ist ja grauenvoll. Oh. Wobei, ich kann mich nicht erinnern, das jemals gegessen zu haben, aber es klingt irgendwie lecker. Egal. Egal. Schlussendlich wollen da gar nicht weiter drauf rumreiten. Also schlussendlich endet dieser Akt damit, dass Alf beweisen möchte, dass er mit den Toten sprechen kann. Dorothy fängt an, jetzt. Und relativiert dann, heute Abend. Und es gibt dann noch so ein bisschen ein Hin und Her und irgendwann sagt dann Alf, okay, okay, gut, wir werden mit den Toten sprechen. Außer es läuft was Tolles im Fernsehen.
Er versucht noch so ein bisschen zu relativieren. Ja, ich weiß gar nicht, ob sein Geist gerade in der Nähe ist. Und im Englischen
die redet Puppe.
Er von dem dichten Nebel, der gerade herrscht und dass er dann vielleicht deswegen keinen Kontakt zum Geist von Sparky aufnehmen kann und so weiter.
Das ja, wenn Tommy Beaver sagt, ob sein Geist noch in der Nähe und die Puppe die Hände so hochhebt.
Ja,
das ist.
Eine Sache möchte ich nachreichen.
Bitte.
Am Anfang dieser Küchenszene, da referiert Alf ja darüber, dass er ein Eishockeyspiel gesehen hat. Und er vergleicht das im Deutschen mit Football.
Ja.
Im Englischen aber mit einer Sportart, die es auf Melmac gab. Claneball, wo man sich offenbar mit Stöcken verhauen hat. Also, hier ist ein verschenkter Gag sogar drin. Schade, also das bleibt dem deutschen Zuschauenden vorenthalten, dass es auf Melmac etwas gibt, was Claneball heißt und was da eine Sportart ist, wo man sich, ja, wo es ordentlich zur Sache geht, ordentlich ruppig zugeht.
Das Cleanball werden wir ja noch kennen, ne?
Genau, und hier ist es Claneball, K-L-A-N-E.
K-L-A-N-E, Claneball, okay. Aber auch spannend.
Aber jetzt lass uns mal nach Wohnzimmer 4 hinüber gleiten, weil dort ist mittlerweile alles für die Seance vorbereitet.
Gleiten ist ein gutes Stichwort, da habe ich was Schönes für dich im Laufe der Seance. Dorothy, Kate und Lynn betreten das Wohnzimmer. Lynn fragt sich, ob sie gut gekleidet ist und Kate sagt, vielleicht solltest du die Bluse lieber reinstecken. Und da geht's auch schon wieder direkt los, als Dorothy sagt, es kann doch keine Rolle spielen, was man anhat. Und dann kommen sie ins Wohnzimmer und dann sitzt Alf da und Dorothy sagt, scheinbar doch. Denn Alf sieht aus
wie so eine Jahrmarktswahrsagerin, oder?
Genau, wie die man aus den Filmen kennt, schon ganz früh. Ich bringe jetzt mal ein Filmzitat von einem klassischen Schwarz-Weiß-Film. Wer von unseren Zuhörern das erkennt, der kommt in mein Buch der coolen Leute. Das ist jetzt ganz spontan. Ich wollte jetzt kein Gewinnspiel draus machen, aber ne? Whoever is bitten by a werewolf and lives becomes a werewolf himself. Das geht noch ein bisschen länger, aber wie dem auch sei. Schön, er trägt ein Kopftuch, einen Ohrring und so ein batik dunkelblaues Hemd. Es ist alles vorbereitet. Ein Wahrsagerglas steht auf dem Tisch.
Und Entschuldigung, der Esszimmertisch, der ist doch ein bisschen mehr in Richtung Raummitte gerückt worden, ne? Vermutlich damit das hinterher mit dem Draht da besser funktioniert oder so, könnte ich
mir. Na, hörst du auf zu sprechen.
Entschuldigung.
Bist du still? Der Einzige, der noch fehlt, ist Willy, der dann irgendwann durch die Tür tritt. Sagt, er ist in verschiedenen Läden gewesen, aber alle hatten keine schwarzen Kerzen. Vielleicht ist heute bundesweiter Seancenabend, Seancentag. Willy natürlich wie immer komplett technical. Ist das unser Goldfischglas? Da sind wir bei der Wahrsagerkugel. Ja, und wo ist der Goldfisch? Den habe ich im Klo untergebracht.
Und da habe ich mich als Kind schon bepisst, als Willy dann sagt, das Glas steht auf dem Tisch und in der Toilette schwimmt der Fisch.
Der Fisch.
Diesen Reim hast du auch nur im Deutschen. Und ist ja noch ein anderer Reim in dieser Folge, die hatten wir nämlich schon gehabt, hast du auch schon erwähnt. Immer ran, Wizzerman. Ne? Mhm. Ja, also da hat man sich in der deutschen Dialogregie mal wieder ein bisschen ausgetobt. Aber das gefällt mir sehr, sehr gut. Also es ist ein absoluter Brüller für mich.
Ja, definitiv. Und alle sitzen dann, ich habe schon wieder ja definitiv gesagt, ich muss mir echt besser mehrere Zustimmwörter überlegen. Liebe Zuhörende, wenn ihr da Vorschläge für mich habt, bitte, 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 bitte. Ansonsten wiederhole ich mich ja ständig. Auf jeden Fall sitzen alle am Tisch, Lynn, Dorothy, Alf, natürlich Alf am Kopf der Tafel. Niemand wird gehen und keiner wird bleiben. Lassen wir das. Willy neben ihm und daneben Kate. Und eben jene Kate sagt, wo ist Brian? Und dann geht die Spülung. Und Lynn sagt nur, oh oh. Somit ist der Goldfisch wohl Geschichte.
Ein Ex-Goldfisch.
Ein Ex-Goldfisch. Und dann beginnt die Seance. Auch mal wieder mit einem tollen, messerscharfen Dialog, wenn Alf sagt, dass ich es nicht vergesse. Ich bin der Einzige, der hier irgendwelche Fragen stellt. Und Dorothy sagt, wieso du? Und Alf, was habe ich eben gesagt? Ja. Habe ich sogar meine Frau zum Lachen gebracht, die es eigentlich hasst, wenn ich ihr Zitate um die Ohren haue, aber mittlerweile darf ich ja, wenn wir unsere Aufnahmen haben zur Vorbereitung, so eins, zwei, und das jetzt auch ein bisschen kaputt gemacht. Und dann geht die Seance los mit den Worten, würde bitte jemand das Licht ausmachen? Willi natürlich, ja, aber natürlich. Licht aus und diese Zumachdinger. Der Durchreiche. Zumachdinger der Durchreiche. Mir fällt gerade nichts Besseres ein.
Die Türen, keine Ahnung.
Die Türen der Durchreiche.
Die Läden der Durchreiche.
Die Läden der Durchreiche, genau. Die fangen plötzlich an zu klappern. Und da haben Paul Fusco und Co. schon Anlauf genommen mit dem Puppenspiel, denn der Kopf der Puppe geht nach links, nach rechts, hoch, runter. Und dann sagt er erst die Geschichte mit, dass ich jetzt nichts vergesse, ich bin der Einzige, der hier irgendwelche Fragen stellt. Ja. Und Dorothy, könnt mir bitte nun endlich anfangen. Ich bin sowieso schon nervös genug, wie ich in diesem ganzen Unsinn. Und dann beginnt es. Ich werde mich jetzt in Trance begeben. Ah, nein, stopp! Halt, stopp! Wir fassen uns, jetzt fasst euch an den Händen und schließt die Augen. Ganz zumachen, Willy. Oh, Entschuldigung.
Oh Mann.
Und dann begibt sich Alf in Trance, ja.
Und die Geräusche, die Paul Fusco und Tommy Pieper machen, als Alf sich in Trance begibt, sind legendär und passen so hervorragend zu diesem grandiosen Puppenspiel.
Wir möchten diese obszönen Geräusche jetzt nicht wiedergeben, denn Dorothy bemängelt das auch.
Ja, das geht schon in Ordnung.
Auch nur einmal. Oh. Und die, wie gesagt, die Puppenspieler hauen da alles raus.
Ja. Die Ohren, der Hals, ja. Die Augen, ja.
Die Nase. Und schließlich, wie gesagt, wir wollen da auch jetzt nicht Sekunde für Sekunde.
Nee, alles man muss sich das einfach nur mal angucken. Also, genau. Ich denke mal, ihr Zuhörenden, ihr habt das alles vor Augen, aber glaubt mir, wenn man das noch ein zweites, drittes, viertes Mal guckt, man entdeckt immer wieder irgendwas anderes.
So wie ich zum Beispiel, als Sparky dann tatsächlich antwortet, Gordon, bist du es?
Sehr gut.
Und Dorothy sagt etwas und dann hebt die Puppe ihre rechte Hand, die Dorothys Hand hält, einfach nur kurz nach oben. So nach dem Motto, wir sind noch nicht ganz durchgedrungen. Das ist die erste Kleinigkeit, die mir aufgefallen ist.
Mann, du hast gut aufgepasst.
Ja. Der verstorbene Sparky Halligan redet natürlich weiter. Und Dorothy ist plötzlich wirklich überzeugt, dass es ihr verstorbener Ehemann ist. Und Willy sagt, das ist auch eins meiner Lieblingssätze meines Jahres. Das klingt irgendwie nach Frankenstein. Und Kate sagt, mein Vater hat so gesprochen.
Ja. Sparkys vermeintliche Stimme klingt im Deutschen wie aus dem Grab.
Ja.
Und im Original ist es Paul Fuscos verfremdete Stimme. Also so ein bisschen hochgepitcht, habe ich das Gefühl. Im Deutschen sagt er ja, das klingt wie Frankenstein, sagt Willy. Ja. Ne? Und im Englischen sagt er, und das passt auch zu dieser hochgepitchten Stimme von Fusco, es klänge wie Teddy Ruxpin. Und Teddy Ruxpin ist keine reale oder fiktive Person, sondern ein Spielzeug, ein Teddybär mit einfachster Animatronik, der dank eines eingebauten Kassettenrekorders auch etwas sprechen konnte. Und so klingt das im Englischen. Wie ein sprechender Teddybär. So ein bisschen so.
Ah.
Ja.
Okay.
Und was mir auch noch aufgefallen ist, Stichwort Stimme, nachdem sich Alf in Trance begeben hat, spricht Paul Fusco danach ganz normal weiter. Während Tommy Pieper flüstert und so tut, als würde ihn die Kontaktaufnahme unheimlich anstrengen. Oh, ne, dieses, ja. hier sitzt die Witwe Halligan. Ne? Das macht ja. Fusco gar nicht, das macht nur Pieper.
Dann muss ich mir das im O-Ton vielleicht nochmal anschauen. Aber die Seance ist ja noch nicht vorbei.
Nein.
Die Folge ist noch nicht vorbei. Und es folgen weitere messerscharfe Gags. Als Dorothy dann sagt, Sparky, bist du das wirklich? Ruhe! Kannst du deinen Mann nicht mal nach seinem Tod zu Wort kommen lassen? Großartig.
Oh Mann, ist das gemein.
Das ist richtig, ja, das ist richtig sehr, sehr gemein.
Können wir noch kurz über die stehen gelassene 7 sprechen?
Ja, er hat die 7 stehen lassen. Mein Vater hat ja. immer die 7 stehen lassen.
Da geht's um Bowling, ne? Und man hört ja auch im Englischen ja, ja. und im Deutschen, man hört da in der Folge hört man ein Bowlinggeräusch. Man hört eine Bowlingkugel, die auf die Pins heißen, die glaube ich.
Genau.
Trifft. So. Und jetzt bist du ja Inhaber des Hörspiels gewesen. Ist dir der Unterschied im Hörspiel aufgefallen?
Das ist zu lang her. Das ist mindestens 30 Jahre her.
Gut. Dann sage ich es dir.
Danke.
Da hörst du Würfel. Du hörst Würfelgeräusche und dann, er hat die 7 stehen lassen. Das macht ja bei einem Würfelspiel überhaupt keinen Sinn.
Ich glaube aber.
Man hat es den Hörspielhörern vielleicht nicht zugetraut, dass sie Bowling kennen. Keine Ahnung. Wir kennen ja hier bloß Kegeln.
Es gibt ein Würfelspiel. Da muss man 7 würfeln. Aber ich weiß es
ja,
nicht, wie
es aber heißt. Die 7 stehen lassen, das ist ja ein Bowling-Begriff, ja.
Ja.
Und hat nichts erstmal mit Würfeln zu tun. Aber vermutlich meinte man das für die Kinder irgendwie abändern zu müssen, damit das mit irgendwas anderem assoziieren können, was in ihrer Lebenswirklichkeit vorkommt. Also Brettspiele oder sowas.
Und nachdem er, danke, dass du mich daran erinnert hast, nachdem er die 7 stehen lässt, ist Dorothy natürlich, schaut sie in die Kugel und sagt, oh Sparky. Und währenddessen schwebt die Puppe, so wie in Trance, ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist, und die Hände Nein. so und wippt nach links und rechts, guck dir das doch mal an, das ist so gut. Das ist ja kurz, kurz bevor er dann sagt, er ist da oben. Und Dorothy nach oben, oh Sparky,
genau.
Sparky.
Genau, du bist es wirklich.
Ja, er ist da oben. Und die Puppe liegt dann aus. Aber gut, diese leicht schwebende in Trance-Bewegungen, das ist ganz, ganz großartig. Und Sparky hat natürlich auch noch eine Nachricht für seine geliebte Dodo.
Genau, weil darum ging es ja eigentlich.
Genau, ich fasse das jetzt mal ganz kurz. Also, at the end of the day soll sie sich einfach einen neuen suchen und wieder glücklich werden. Und da ist auch wieder das Puppenspiel, als Dorothy dann sagt, ich weiß nicht, ich weiß nicht, wie ich das anstellen soll. Mist, ich habe es doch vorhin gerade nochmal gesehen. Sie stellt auf jeden Fall eine Rückfrage und die Antwort von Sparky lautet und währenddessen hat die Puppe beide Hände an diesem Goldfischglas und macht so luftreibe Bewegungen.
Mann, und als es merkt, wirklich dass er, sekundiös angeguckt, oder?
Ja, das ist Wahnsinn. Und in dem Moment, als er merkt, dass sein, wie die Zuhörenden jetzt vielleicht auch wissen, die Folge noch nicht gesehen haben oder mitbekommen haben, dass sein Schwindel aufgeflogen ist, erschrickt die Puppe, so ähnlich wie in der Nacht, als die Pizza kam, als er das Ding an die Tür wirft und die Tennis kommen rein. Die Seance ist beendet.
Serviert die Erfrischung.
Und bitte keine Fragen. Ich bin immer noch in Trance.
Oh, ein Schauspieler.
Ja, und Willy macht direkt, ne? Bitte keine Fragen. Ich bin gleich in Trance. Du bist gleich im Koma, wenn es das ist, was ich ver... Ja, es ist mein neues Tonbandgerät. Und ist dir aufgefallen, wie Max Wright das Ding nimmt und mit einer Geschwindigkeit auf den Tisch, in Richtung Tisch bewegt, aber dann noch abbremst?
Genau.
Ja.
Weil er Respekt vor der Technik hat.
Ja.
Und sie gut behandelt. Ne? Ich denke bloß an seinen Kurzwellenapparat. Ich habe Jahre gebraucht, bis er fertig war. Das freut mich ehrlich, dass du deine Jahre nicht vergeudet hast.
Weißt du, wie lange?
Lange. Ja, er geht gut um mit seinem Zeug. Das er ist ja auch ein Sparbrötchen und wenn er was investiert, ja. dann ja. Gut, aber zum zum Thema Investitionen kommen wir ja gleich noch.
Ja, definitiv. Hey. Al versucht sich zu retten, ich kann das erklären. Und Willy sagt, das kann ich auch, du bist ein Betrüger. Und macht dann noch diese Geste mit der rechten Hand, die ich jetzt nicht machen kann, weil mir sonst die Schulter abfällt. Und es werden noch weitere Betrügereien aufgedeckt, der Draht und so. Will ich gar nicht zu sehr weiter drauf eingehen, weil das, was jetzt kommt, das ist auch sehr schön. Als Kate sagt, Brian, du gehst jetzt besser auf dein Zimmer. Es werden mit Sicherheit gleich ein paar deftige Schimpfworte fallen. Die würde ich aber gerne hören. Und Willy sagt, wir werden doch nicht fluchen. Und Kate, ich aber! Und dieses Erschrecken von Willy, als Kate offensichtlich laut wird. Also komm, Brian, wir sollten wirklich gehen. Ich komm mit. Du bleibst, wo du bist.
Es ist sehr aber die schön. Schimpfworte, die sind tatsächlich Dorothy vorbehalten. Mistvieh, Gartenzwerg.
Ja. Ne?
Das volle Programm.
Und um das Ganze abzuschließen, diesen Akt, wir nähern uns mit Geschwindigkeit dem letzten Akt, der nicht minder komisch ist tatsächlich.
Ja, ich liebe die Szene.
Dorothy Abgang. Oh, das hätte ich ja fast vergessen. Dorothy Abgang, würde mich bitte jemand in meine Wohnung fahren? Mami, warte. Und Kate rennt nochmal zurück. Du hast dir eine Menge Probleme eingehandelt. Und Willy nimmt das Tonbandgerät. Also Willy, für das Geld hättest du ein besseres Tonbandgerät bekommen können. Es war ein Sonderangebot.
Ich weiß, dass du diesen Satz so gerne magst. Ich weiß es.
Halt auch noch.
Es ist ja auch im Deutschen noch viel schöner als im Englischen, weil da
spricht er es wirklich komplett aus, dass es on sale war. Aber im Deutschen einfach auch, weil man weniger Platz hatte, ne? Stichwort Lippenbewegung, ne? Es war ein Sonder. Wunderbar. Das ist so toll.
Aber halt auch dieses, wie er sich erklären will eigentlich, obwohl ja. Alf gerade riesen Scheiße gebaut hat. Es war ein Sonderangebot. Hey, was ist denn jetzt mit den Erfrischungen? Ich habe Plätzchen gebacken. Lauter kleine
Sparkies. Ja. Oh. Also ich finde, du hast diese Szene wunderbar zusammengefasst. Also großartig. Und das macht jetzt richtig Lust, das nochmal zu gucken. Hast du auch unseren Zuhörenden bestimmt Lust gemacht.
Ich habe aber noch was vergessen.
Echt?
Ich dachte, es wäre gut für dich, wenn du mit diesem Wizard um die Häuser ziehst. Wizard. Ich kann diesen Namen nicht mehr hören. Lass mich in Ruhe mit Wizard. Aber Wizard ist ein gutes Stichwort, denn wir schwenken rüber in den letzten Akt. Dorothys Wohnung, sie ist am Auspacken.
Zum ersten Mal sehen wir die, ja.
Ja, und ich finde es eine schöne Wohnung.
Würde ich auch. Ja. Sie kriegt eine Lieferung.
Es klingelt, der Jackrabbit Kurierdienst.
Oh. Gaststar-Alarm.
Bitte, jetzt bin ich sehr, sehr gespannt, wirklich.
Steven Seagal, also nicht Steven Seagal, sondern Steven Seagal, außer einem Dokumentarfilm High and Dry 2005, in dem er sich selbst spielt, hat er keine nennenswerten Spuren auf der Leinwand oder der Flimmerkiste hinterlassen. Aber das heißt noch nichts, denn er scheint auch in einigen Theaterproduktionen mitgewirkt zu haben. Also haben wir hier mal eine der seltenen oder vielleicht die einzige Gelegenheit, diesen Schauspieler zu sehen. Und ich finde, er liefert ja auch eine gute Show ab.
Ja, liefert er. Ah, sie ziehen gerade ein. Erraten. Sowas sehe ich gleich.
Dieses Erraten.
Ja, sehr. Oh.
Von unserer Ingeborg Lapsin.
Mhm.
Das ist im Deutschen einfach toll. Erraten. Ne? Im Englischen brilliant.
Huch.
Ja, das aber ich habe dich unterbrochen. Er versucht die Wohnung, ne, er will die Wohnung gleich mal ausmessen, weil er da ja auch sehr gerne einziehen würde.
Ja.
Wie bescheuert, oder? Du siehst, dass in einer Wohnung gerade jemand einzieht und misst sie aus, weil du da selber einziehen willst. Was für ein bescheuerter Move.
Echt. Das ist großartig. Es wird halt aber auch...
Maßband parat. Ich meine, genau. Hat auch nicht jeder Kurierdienst, oder?
Oder brauchst du dieses Maßband immer, auch wenn du irgendwelche, ja, vielleicht, tatsächlich, ja, wenn du irgendwelche Sendungen abholst und du gucken musst, ob das irgendwie in deinen Truck passt oder ob da irgendwie noch mehr Porto drauf muss oder so. Ja, kann sein. Aber auf jeden Fall, das geht irgendwie, ne, das geht spitz auf Knopf irgendwie, dass er da sofort am Ausmessen ist, weil er da sich vielleicht auch vergrößern möchte. Vielleicht noch eine Anmerkung zum Jackrabbit Kurierdienst. Ich fand den Namen lustig. Der ist nämlich benannt nach einer Hasenart. Den Black-Tailed Jackrabbit nennt man hierzulande den kalifornischen Eselshasen. Und der heißt hierzulande so aufgrund seiner auffallend langen eselsartigen Ohren, die eine Länge von 10 bis 13 Zentimeter erreichen. Und diese Eselshasen erreichen hakenschlagend Geschwindigkeiten von 50 bis 60 Kilometer pro Stunde und sind außerdem in der Lage, aus dem Stand bis zu 6 Meter weit zu springen. Also ein guter Namensgeber für einen Kurierdienst, will ich meinen.
Das will ich auch meinen. Aber es ist ja auch schön, wie, also danke für die Infos, Lars, auf jeden Fall. Es ist ja auch schön, wie dieser Dialog dann abgeschlossen wird, als Dorothy sagt, also wissen Sie, es passt mir jetzt im Moment gar nicht. Wann passt es Ihnen denn? Am 15. August. In 2 Jahren, wenn man den Vertrag ausläuft. Sehr gut. Und der Kurier sagt, das passt mir. Ja.
Good enough, sagt er im Englischen. Ja. Auch schön.
Sehr, sehr schön.
Ja, sie packt das Paket aus.
Oh nein, nein! ihr könnt euch denken, liebe Zuhörende, die ihr die Folge noch nicht kennt, wer in diesem Paket ist.
Ja, der Außerirdische. Und Brian, ich habe mich weggeschmissen. Ich wusste es nicht. Er sagt im Deutschen, ja, das ist wirklich keine Lieferung erster Klasse.
Ja.
Weil wohl der Transport ein bisschen ruppig war. Und im Englischen sagt er, it's like being sent ham class. Also wie in der Schinkenklasse verschickt.
Oh. Das Schinkenthema.
Oh, ja, boy. Das Schinkenthema nochmal aufgegriffen. Das haben sie im Deutschen nicht gemacht.
Oh Gott.
It's like being sent ham class. Ich bin schier gestorben.
Gut, es hätte sich aber auch schwer ins Deutsche übersetzen lassen können, ja, glaube ich.
Ja, als hätte man mich als Schinken verschickt. Ich meine, hätte man machen können.
Stimmt, das hätte eine Brücke geschlagen zu, ja.
Bei der Puppe musst du ja auch nicht so auf die Lippenbewegungen achten, ne? Also der kannst du ja alles Mögliche in den Mund legen im Deutschen, wenn du willst.
Das stimmt. In den Mund legen ist eine gute Überleitung. Denn was macht denn Alf hier? Er möchte sich bei Dorothy entschuldigen, er möchte ihr erklären, warum er das alles getan hat. Er weiß nämlich, wie es ist, wenn man etwas verliert, das man liebt. Denn er weiß das ja, denn ich habe alles, was ich hatte, verloren. Das ist dann auch wieder so ein bisschen. Dorothy ist in dem Moment ganz kurz, ist dir das aufgefallen? Sie ist so für ein paar Sekunden so, eigentlich hat er ja recht.
Ja, sie ist nicht aus Stein. Das ist,
nein, ja. Dann auch dieses schöne Gleichnis, aber man muss das Buch weiterlesen und die Seite weiterblättern. Nee, manchmal muss man im Leben einfach weitermachen und die Seite weiterblättern.
Genau.
Du bist hier auf der falschen Beerdigung.
Ja, und was für ein Glück für Alf, dass sie die Messer noch nicht ausgepackt hat.
Irgendwo müssen die verdammten Messer doch sein. Bevor Omi Dorothy aber die Messer findet, wird Alf tatsächlich von der Türklingel gerettet. Er sagt da auch einen schönen Satz. Ich mach auf, inzwischen kannst du dir eine Ausrede überlegen. Wer steht vor der Tür?
Wer kann es nur sein?
Ach, Moment, stopp. Du gehst da rein. Ey, gib mir wenigstens eine Illustrierte. Oder eine Taschenlampe.
Oder eine Taschenlampe. Ist auch nicht das erste Mal, dass eine Taschenlampe erwähnt wird in dieser Folge, zumindest im Englischen, weil im Englischen lernen wir auch, wie Alf das Goldfischglas zum Leuchten gebracht hat, durch eine Taschenlampe von unten.
Stimmt, das
wird. Fehlt, glaube ich, im Deutschen.
Ja, das ist, da sagt Willi ja nur, hier ist ein echtes Loch in unserem Esstisch. Und Alf sagt, wie hätte ich sonst das Glas zum Leuchten bringen sollen?
Genau.
Das war's.
Richtig. Und da ist es im Englischen wieder konkreter, aber geschenkt. Brauchen wir nicht.
Die Szene ist auf Deutsch so gut, also. Ja, wer steht denn da jetzt vor der Tür?
Der geile Diva.
Der geile Diva. Wir lernen übrigens, dass scheinbar am heutigen Tag Valentinstag ist, denn Wither hat ein Valentinstaggeschenk. Zwar nichts Romantisches, aber es sind Dorothys Messer, die sie scheinbar bei ihm im Auto vergessen hat. Und Dorothy sagt, die kommen genau zum richtigen Zeitpunkt. Schwenk in den Karton. Gut, Dorothy ist dann wieder so ein bisschen, na, so, und Wither sagt, gut, dann werde ich mal gehen, und er ist schon fast auf der Schwelle. Und ich sage, wollen Sie im Moment reinkommen? Soll ich was reparieren? Nein, vielleicht wollen Sie reinkommen und wir reden für 2 Minuten. Naja.
Ja, da taut sie Stoppuhr. Auf. Ganz langsam taut sie genau. auf. Sie lässt ihn ein wenig in ihr Leben mittlerweile, ja.
Richtig, und da habe ich für den Abschluss dieses Akts habe ich eine sehr schöne Metapher für dich, wo du mir beipflichten wirst.
Gerne.
Bin ich ziemlich sicher. Wither, ich muss damit aufhören. Wither sagt, ich habe keine Stoppuhr. Sie müssen mir Bescheid geben, wenn die 2 Minuten vorbei sind. Also er ist immer noch so ein bisschen der Sprücheklopfer. Und natürlich dürfen wir die alte Felddecke nicht vergessen. Bitte, das überlasse ich dir.
Ja, es ist auch wieder so ein kleines Comedy-Bit, was Anne Mirror da abfeuert, ne? Ja. Da ist so eine alte Felddecke, da sind doch schon die Motten drin, ne? Vielleicht mache ich mir da irgendwie ein Kleidungsstück draus, ich habe es nicht mehr ganz genau auf dem Schirm. Aber das ist, im Endeffekt ist das wieder so ein Comedy-Bit. Sie setzt eins drauf und noch eins drauf und noch eins drauf. So macht man es in guter Stand-Up-Comedy. Sie hat das einfach gelernt, unsere Anne.
Richtig. Gott hab sie selig. Ja. Was ist das? Das habe ich aber nicht reingetragen. Ach, da ist doch nur eine alte Felldecke drin. Da sind doch schon die Motten drin. Man soll es in eine Lumpensammlung geben.
Ja,
oder vielleicht lass mir ein paar Fußwärmer daraus machen.
Oh ja, du hast es komplett auf dem Kasten. Das ist ja toll. Ja. Mann.
Ein paar Fußwärmer und die Puppe dann wieder schwenk in den Karton. Ja, Wither und Omi. Dorothy ist ja dafür bekannt, dass sie gerade raus ist und sagt halt einfach, so nach dem Motto, ich will ja nicht so nahe treten, aber was wollen sie eigentlich von mir? Und da lernen wir was über Wither, dass er scheinbar wirklich eine gute Seele ist und nicht nur der geile Wither oder ein Stelzbock. Er sagt ganz trocken, direkt heraus, ich mag sie. Das ist alles. Ich mag sie auch, Wither.
Toll.
Dann kommt aber auch noch was Schönes. Wenn Sie noch etwas brauchen, ich bin unten in der Lobby, direkt neben der Eismaschine.
Das klingt ja so im Deutschen, als würde er unten in der Lobby warten. Oder unten in der Halle oder was auch immer warten. Neben der Eismaschine, falls er noch etwas braucht. Genauso drückt er sich im Deutschen aus. Aber im Englischen sagt er, look, if you ever need anything, I'm right down the hall next to the ice machine. Und Hall ist nicht Halle. Ist selten im Englischen Halle. Es ist der Flur. Also er ist den Flur runter, neben der Eismaschine, wo vermutlich die Tür zu seiner Wohnung ist.
Ach, wie süß. Der Wizardmann.
Ja.
Das ist wirklich süß.
Aber das ist wirklich ein bisschen komisch im Deutschen, als wenn er jetzt da unten wartet, dass sie noch was braucht. Und es ist klar im Englischen, dass er ausdrücken möchte, dass er immer für sie da ist.
Ja.
Ja.
Das habe ich auch so interpretiert.
Und dann ist da noch der verschenkte Gag mit der Sojasauce. Da könnte ich mich fast aufregen.
Vorher sind wir ja noch bei, dass Dorothy sich entschuldigt. Sie möchte sich entschuldigen dafür, dass sie ein wenig distanziert, kratzbürstig. Distanziert. Nein, sie haben recht, kratzbürstig. Gut. Und dann dieses kurz nachgelegte, kaum hörbare, gut, doch, kratzbürstig. Das fand ich sehr schön. Ja, und dann bringt Dorothy das Zitat, das Alf sagte, mit der Seite weiterblättern. Und da ich finde den Charakter Wither so schön. Ich bin ein guter Seitenblätterer. Es ist klar, was er für Ambitionen hat, aber es ist nicht aufdringlich.
Ja.
Und wir könnten ja was essen, ne? Oh, ich habe noch nichts ausgepackt außer Sojasauce. Jetzt kommt dein Einsatz. Ich glaube, da war im Englischen irgendwie was besser. Oder?
Ja, im Englischen war es besser, dass er sagt, ich hol die Gläser. statt, was er im Deutschen sagt, glaube ich, das wäre doch schon mal ein Anfang. Oder so.
Ja, ist ja auch. I get the glasses?
Ja.
Ah! Klassischer Whizzer. Ein klassischer Whizzer. Auf jeden Fall einigen sie sich drauf, dass, also man merkt halt auch, dass Dorothy, wenn sie auch sagt, ich weiß nur nicht, wo ich anfangen soll, und dann kommt das mit dem Essen. Und jetzt kommt der Punkt, den ich persönlich sehr hart, herzerwärmend finde, wenn ich hier wieder Anglizismen verwende.
Die Klarinette?
Ja, die Klarinette. Nehmen Sie, ich glaube, ich habe keine Verwendung mehr dafür. Soll ich sie für Sie verkaufen? Nein. Ich hoffe doch, dass Sie ab und an darauf für mich spielen werden. Und es ist toll. Die Klarinette Ihres verstorbenen Mannes, und sie gibt ihn Whizzer. Sie gibt sie, die Klarinette, Whizzer.
Ja.
Das fand ich sehr, sehr, sehr herzerwärmend, weil da öffnet sie sich dann wirklich komplett.
Und wie weit diese Öffnung geht, das werden wir in der darauffolgenden Szene im Epilog auch noch feststellen. Aber das teaser ich jetzt nur an.
Alles gut. Wir haben es ja noch am Anfang in Akt 2 war es, glaube ich. Nee, Akt 1. Als er schon die Klarinette nehmen will und Dorothy da schon so sagt, so. Und dann am Ende der Folge, nein, ich würde mich freuen, wenn sie gelegentlich für mich darauf spielen.
Ja, wunderbar nochmal aufgegriffen, das gefällt mir auch sehr gut. Ja,
ja, den Mörder-Gag habe ich natürlich vergessen. Als beide aus der Tür gehen und Dorothy ruft in die Wohnung, auf Wiedersehen und vielen Dank.
Ja.
Und dieser Gesichtsausdruck von ihr, als sie das nächste sagt, ich sage immer auf Wiedersehen, wenn ich die Wohnung verlasse.
Ja, das bringt Glück. Ja.
Und sie macht das Licht aus und Whizzer in die dunkle Wohnung. Wiedersehen.
Ja.
Schwenk in den Karton.
Was man im Englischen gar nicht hört. Er sagt da im Englischen gar nichts. Er mouthed es nur ein bisschen. Also man hört das im Englischen überhaupt nicht, dass er da noch was sagt. Aber im Deutschen ist das sehr, sehr deutlich. Ja.
Und sagt die Puppe im Englischen auch was, als nochmal in den Karton geblendet wird? Weil Tommy Pieper macht ja dieses
Nee, da kommt nichts mehr, glaube ich.
Ah.
Aber wie gesagt, also bildtechnisch bist du in dieser Episode besser drauf als ich. Also was dir alles aufgefallen ist, Donikowski.
Ich habe keine Ahnung, woher das kam.
Bevor ich in Ehrfurcht erstarre, lieber Brian, sollten wir lieber nach Wohnzimmer 5. War das ein Keksquiz? Egal. Wir schalten rüber. Wohnzimmer 5, Kate und Willy auf der Couch. Und, nur Moment. Kate ist am Telefonieren.
Korrekt. Und sie telefoniert scheinbar mit ihrer Mutter. Und das freut mich mal mehr. Das ist doch ganz reizend. Ja, und scheinbar waren sie was essen und sind dann jetzt noch zum Bowling.
Und genau, sie sind jetzt noch zum Bowling. Und das ist die Verbindung. So weit geht Dorothys Annäherung mittlerweile. Dass sie jetzt etwas mit Whizzer macht, was ihr verstorbener Mann auch sehr gerne getan hat, nämlich bowlen gehen.
Das hatte ich, also da bin ich ganz
es
ehrlich.
Es fiel mir wie Schuppen aus den Haaren, echt.
Ja, mir fallen gleich die Haare aus, dass mir das nicht aufgefallen ist. Wobei, ich habe ja sowieso keine mehr. Noch so ein paar Röschen da auf dem Schädel. Nein, das ist mir aber... Meine Güte, ja natürlich. Oh Gott, ist das gut. Ach du Lieber. Mir fällt jetzt nichts Doofes ein, was ich sagen kann. Nein, aber natürlich, du hast vollkommen recht.
Am Ende lässt Whizzer noch die 7 stehen.
Tja. Tja,
das kann jetzt anzüglicher, als es eigentlich gemeint war. Verdammte PG, Kacke.
PG. Oh Gott.
Oh nee.
Ich wollte es noch ausreizen, aber ich habe mich kurzzeitig gebremst.
Brian, ich überlasse dir jetzt noch die Ausleitung dieses Epilogs. Bitte sehr.
Vielen Dank. Denn das Wichtigste, was da eigentlich passiert, ist, als Kate Willy erzählt, was Dorothy und Whizzer so machen, dass halt Dorothy am Telefon noch sagte, sag Alf Danke. Und es ist so ein bisschen Unverständnis bei Willy. Und Kate sagt auch, ich weiß auch nicht. Sie sagte nur, sag Alf Danke. Wo ist der überhaupt? Ich habe ihn den ganzen Tag nicht gesehen. Vielleicht versucht er Kontakt mit Brians Goldfisch aufzunehmen.
Ja. Oh Gott, das habe ich vergessen. Ja, danke.
Der fiel mir mal gerade noch so ein. Denn die Schlusspointe ist die Türklingel. Kate geht an die Tür, öffnet die Tür und wer ist da? Jack Rabbit kuriert ihn's.
Abblende, Ende. Mann, toll.
Großartig.
Ach, Brian. So, ha. Unsere Schlusskategorie, Brian. Lieblingsgag, Lieblingsszene.
Lieblingsszene auf jeden Fall die komplette Seance.
Okay.
Weil das ist einfach so gut. Und da nehme ich auch meine Lieblingsgag raus. Brian, du gehst jetzt besser auf dein Zimmer. Es werden gleich ein paar deftige Schimpfworte fallen. Die würde ich aber gerne hören. Die werden doch nicht fluchen. Ich aber!
Okay. Okay. Die Auswahl ist in Ordnung, aber ich habe komplett andere.
Oh, jetzt bin ich gespannt.
Mein Lieblingsgag? Na, wir müssen zum Beispiel die Blumen teilen.
Ha!
Und dann werden wir beide das Hühnchen schlachten. Und meine Lieblingsszene ist hier eine, mit der der Hauptcast überhaupt nichts zu tun hat. Anne-Mira läuft hier zur absoluten Höchstform auf. Und sie wird ergänzt durch Paul Dooley, der sich von der ersten Sekunde an in mein Herz gespielt hat und dem man hier ein paar verdammt gute Sätze ins Skript getippert hat. Und die Annäherung zwischen den beiden ist allerliebst. Einer Kino-Romcom würdig. Meine 2 Cent, das ist meine Lieblingsszene. Diese Szene in Dorothy's Apartment.
Ja, das ist natürlich. Ich meine, das ist komplett gerechtfertigt, dass wir diesmal so quasi wirklich verschiedene Lieblingsszenen, Lieblingsgag haben. Aber auf der anderen Seite muss man auch sagen, die Folge ist wirklich vollgestopft mit so gutem Kram. Oh.
Ja. Das hätte mit dem Teufel zugehen müssen, dass wir jetzt ausnahmsweise die gleichen Gags da in unseren Charts irgendwie einsortieren. Wie der andere. Stimmt. Nee. Ja, ihr Lieben da draußen, danke, dass ihr uns mal wieder zugehört habt. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns in sozialen Medien verfolgen, nämlich zum Beispiel auf Instagram, auf Mastodon oder auf Facebook. Da ist noch reichlich Platz für Follower. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns auch auf Phonic-Stunden schenken, damit wir besser klingen, als wir sonst klingen würden. Und ansonsten würde ich sagen, hinterlasst uns doch gerne noch die ein oder andere Rezension oder Sternchenbewertung auf den einschlägigen Podcast-Portalen. Darüber würden wir uns sehr, sehr freuen, weil es unsere Reichweite vergrößert und uns noch mehr Leute finden. Das fänden wir auch ganz riesig. Ja, und ansonsten, Brian, würde ich sagen, letzte Worte.
Ruhe! Kannst du deinen Mann nicht mal aus seinem Tod ausreden lassen?
Macht's gut da draußen. Ciao, ciao.
Tschüss.
Ach, Herr Jechen, Brian, wir hätten da fast was vergessen, ne?
Haben wir?
Wir wollten ja für die Barbara noch singen und für ihre weitaus bessere Hälfte, ne? Und das könnte ungefähr so klingen.
Ich zähle ein. One, two, three, four. Alles Gute zum Hochzeitstag, alles Gute zum Hochzeitstag, alles Gute zum Hochzeitstag, zu eurem Hochzeitstag. Alles Gute zum Hochzeitstag, alles zu eurem Hochzeitstag.
Jetzt ist aber auch genug.
Ja, es war auch sehr anstrengend.